Eine unserer Aufgaben ist es, voranzugehen und sich auf neue Dinge einzulassen und vielleicht auch damit zu scheitern, weil es eben nicht funktioniert. Dass ein ganz wichtiger Teil nicht nur dieses Erstellen der Videos ist, sondern auch die Interaktion darüber hinaus, also der Dialog über die Inhalte, was die Community interessiert, darauf eingehen, welche Kritik die haben. Wenn wir nicht dahin gehen, wo die sind, dann werden wir auch irrelevant. Also wir können nicht darauf warten, dass wir die auf unsere eigenen Plattformen kriegen.
Hallo und herzlich willkommen zum YEET Podcast, dein Podcast zum Thema Social Media für Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker. Heute zu Gast ist Florian Meyer-Havranek. Er ist Chefstratege und stellvertretender Redaktionsleiter des jungen Content-Netzwerks des Bayerischen Rundfunks bei PULS und wohnt in München. Vor 3 bis 4 Jahren hätte ich dich jetzt noch so ankündigen müssen, dass du von der Jugendwelle des BR bist, von PULS. Was ist da passiert seitdem, Florian? Und hallo, schön, dass du da bist.
Ja, voll. Schön, dass ich da sein kann. Genau, also vor ein paar Jahren hatten wir noch das Selbstverständnis, dass wir PULS, ein junges Radio sind mit vielen Digitalangeboten, die wir damals schon hatten, mit einem YouTube-Kanal, natürlich irgendwie Facebook und Instagram, damals noch mehr Facebook, das war irgendwie damals noch wichtiger. Und das hat sich jetzt im Lauf der Jahre gewandelt, weil wir ein neues Selbstverständnis entwickelt haben, das einfach viel mehr der Zeit entspricht. Wir haben gemerkt, wir kommen mit diesem alten Selbstverständnis irgendwann nicht weiter. Wir sind nämlich nicht nur ein junges Radio, an das Digitalangebote angedockt sind, sondern die Digitalangebote sind immer wichtiger geworden, immer wichtiger geworden, immer wichtiger geworden. Und jetzt haben wir uns quasi das neue Label eines Content-Netzwerks gegeben, was einfach viel klarer uns strukturiert, was wir eigentlich leisten. Nämlich wir sind ein Zusammenschluss verschiedener Formate, Digitalformate, aber auch das Radio, aber auch Events zum Beispiel. Also wir haben ja ein Festival oder auch so eine Art, also PULS Storytime heißt es, das ist so eine Art junge Literatinnen und Literatenförderprogramm, mit dem wir im Sommer durch bayerische Städte touren. Und das sind alles Events und Produkte, die quasi in unserem Content-Netzwerk mit drinnen sind, und wir sind quasi PULS, ist so die Gesamtheit aus allem.
Würdest du sagen, es hat sich noch mehr geändert, außer dass das Portfolio breiter geworden ist und ihr jetzt eben auch Internet macht?
Ja, Internet machen wir wirklich schon sehr lang, und daraus ist genau die Notwendigkeit für uns entstanden, da was dran zu ändern, nämlich das breite Portfolio oder diese Portfoliosteuerung ist so ein wichtiger Punkt, den wir jetzt, glaube ich, ein bisschen besser machen können, aber dieses Selbstverständnis ist vor allem das Wichtige, was sich im Hintergrund geändert hat, nämlich waren wir früher wirklich nach Ausspielwegen strukturiert, also es gab eine Radioredaktion und es gab eine Online-Redaktion und es gab eine Fernsehredaktion, so auch bei uns, oder Fernsehteams, so groß ist unsere Redaktion ja auch nicht. Und wir haben gemerkt, dass das eigentlich in der Aufteilung überhaupt keinen Sinn mehr ergibt, so, weil heute produzieren wir alle für online. Also warum gibt es da noch eine extra Online-Redaktion? Das heißt, auch die Musikredaktion hat Online-Inhalte produziert. Und das hat dazu geführt, dass bei einem Thema manchmal bis zu 3 Teamleads mitreden mussten, bis das irgendwie in den Kern irgendwie durchdiskutiert war. Und jetzt sind wir da hergegangen und haben gesagt, wir organisieren uns wirklich rein nach den Produkten, und dann ist es völlig selbstverständlich, dass in einem Produkt wie der PULS Reportage, jetzt ein YouTube-Kanal auch auf Instagram vertreten, aber auch zum Beispiel auf Spotify mit einer eigenen Playlist, dass da Leute drinnen sind, die Filme machen. Das war vorher auch schon klar, aber dass auch völlig logischerweise das Community-Management, die Channel-Managerinnen, dass die auch mit in dem Team angesiedelt sind, weil dann die Dienstpläne aus einer Hand kommen, aber weil die auch erkennen, welche Themen vielleicht besonders viel Community-Management brauchen, aber auch, weil natürlich ein Thema in der Vorbereitung nicht nur eine gute Autorin oder einen guten Autor braucht und einen Host und einen Kameramann, sondern im besten Fall ja auch schon jemand aus dem Community-Management dran denkt, welche Frage wollen wir da stellen, in welche Interaktion wollen wir mit unseren Zuschauerinnen kommen, und dann schon in der Recherche gewisse Punkte mitgibt und dann quasi das so aus einer Hand, also aus einem Team kommt.
Erzähl doch gerade nochmal so einen kleinen Überblick, also wie viele Leute arbeiten insgesamt bei PULS, wie viele Formate habt ihr da und was pro Format, wie viele Leute arbeiten da, in welchen Positionen?
Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wir sind insgesamt, würde ich jetzt mal so sagen, so um die 150, 160 Leute, wobei das natürlich sehr schwierig einzuschätzen ist oder sehr schwierig zu vergleichen ist, weil bei Weitem nicht alle voll bei Puls sind. Also da sind ganz viele Leute, die vielleicht nur die Hälfte ihrer Zeit bei Puls verbringen oder sogar weniger. Also das sind so die Leute, die wirklich, die wir jetzt so zum Team zählen würden, sind so 150, 160. Und zusammen haben wir um die 20 Formate. Da sind große Formate dabei, für die wirklich wöchentlich, sage ich mal, mehr als 15 Leute im Einsatz sind, mehr als 20 Leute vielleicht im Einsatz sind, wenn man irgendwie Leute aus der Technik auch noch mit dazu zählt, wie jetzt zum Beispiel Puls Reportage, also wirklich ein großer YouTube-Kanal, wo wir hoffen, irgendwann mal auch die Millionen Abonnentinnen zu knacken auf YouTube und die gleichzeitig halt noch andere Ausspielwege mit bedienen. Also wie zum Beispiel eben Instagram. Und das sind aber auch total jetzt im Vergleich einfach kleine Formate dabei, wie einzelne Podcasts, die natürlich ein wesentlich kleineres Team haben. Also da ist dann ein Teamlead, ein, zwei Hosts, vielleicht noch eine Autorin, vielleicht noch jemand aus dem Community Management. Vielleicht teilen die sich diese Aufgaben aber auch. Das ist so die Range, würde ich mal sagen, in der wir uns bewegen.
Das Arbeiten in den letzten 7, 8 Jahren hat sich ja so ein bisschen verändert in den Öffentlich-Rechtlichen. Also teilweise, würde ich sagen. Also weil du redest ja auch jetzt von Formaten und ihr heißt Puls, fast so ähnlich wie Funk. Das war ja sozusagen die junge, alle Öffentlich-Rechtlichen haben sich zusammengeschlossen und haben, also naja, mehr oder weniger zusammengeschlossen, haben gesagt, wir müssen was für die jungen Leute machen. Und zwar in diesem Internet, ne? Also irgendwie Social-Media-Formate. Damit ist was gekommen, was jetzt diese Zielgruppenarbeit, was wir in den Medien früher weniger gemacht haben. Da war so ganz klar, es gibt so die großen Linien, es gibt so die großen Wellen, die großen Produkte. Und wenn wir jetzt als Journalisten dahingekommen sind, haben wir für eine Welle etwas produziert oder für einen Sender oder für eine Zeitung was geschrieben. Jetzt gibt es ein paar neue Positionen, glaube ich auch, ne? Ja, alle Formate, die ihr macht, die entwickelt ihr ja, also in der Formatentwicklung. Wie genau ist das eingebettet bei euch? Weil das wiederholt sich ja auch, dieser Prozess, ne? Das ja, funktioniert ja ein bisschen anders, als wie wir haben uns einmal was Schönes ausgedacht und da habt ihr unser Produkt und jetzt, zack, läuft's.
Genau, also Formatentwicklung ist auch einfach ein Bestandteil, der bei uns in der Redaktion mit stattfindet. Und vielleicht noch jetzt, bevor die Formatentwicklung kommt, natürlich auch die Formatüberprüfung und Verbesserung. Also ein ganz wichtiger Teil ist, dass quasi die Formate auch immer wieder an sich arbeiten und überprüfen, erreichen sie noch die Ziele, erreichen sie noch die Leute, die wir erreichen wollen, stehen sie noch für das, für was sie stehen sollen, was können wir besser machen. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau, also ich würde mal sagen, es hat sich total viel verändert und gleichzeitig ist es natürlich auf eine Art gleich geblieben. Also wir versuchen immer noch bestmöglich unsere Zielgruppe zu erreichen. Also in dem Fall die junge Zielgruppe. Wir versuchen 16- bis 25-Jährige in Bayern, aus Bayern, als Bayerischer Rundfunk natürlich zu erreichen, so, wobei wir schon wissen, dass jetzt mit einer zunehmenden digitalen Verbreitung unsere Inhalte nicht irgendwie an Landesgrenzen Halt machen, sondern natürlich orientiert man sich da so am deutschsprachigen Raum mit dem Angebot, das man schafft, kann ja jeder von überall irgendwie einfach anschauen. Und da hat sich dann also das natürlich verändert, dass wir sagen, es gibt nicht mehr die eine Marke oder das eine Angebot, was alle jungen Leute irgendwie abholt. So, das ist der große Unterschied zu dem, wie man früher vielleicht gedacht hat. Ich würde gar nicht sagen, dass es früher auch so war, dass man da immer alle jungen Leute irgendwie abgeholt hat mit einer Marke, aber es war einfach aufgrund der Begrenztheit der Möglichkeiten, und auch, weil heute natürlich die Zielgruppen sich viel weiter irgendwie ausdifferenziert haben, alles viel, viel heterogener geworden ist, hat man schon mit einem Angebot früher mehr Leute irgendwie erreicht. Und jetzt würde ich sagen, ist es so, dass wir ganz gezielt hingehen müssen, und so ist es ja also überall im Digitalen, und uns die Bedürfnisse innerhalb unserer Zielgruppe nochmal genau anschauen müssen. Also wir gehen da vor, dass wir die Leute dann nochmal natürlich nach verschiedenen Altersgruppen runterbrechen, weil was eine 16-Jährige interessiert, ich glaube nicht, dass das auch einen 25-Jährigen unbedingt interessieren muss. Also das kann natürlich so sein bei so, ich sag jetzt mal, eher breiten, interessanten Themen wie bei der Puls-Reportage, die wir machen, wenn es zum Beispiel um das Thema sexuell übertragbare Krankheiten geht oder Geschlechtskrankheiten geht. Da kann man schon sagen, das kann irgendwie alle interessieren, so muss es aber auch gar nicht. Und wenn wir jetzt hergehen und Formate produzieren wie I Am Just Myself, ein fiktionales Format, das wir für Funk produzieren, das sich wirklich an eine sehr junge weibliche Zielgruppe richtet, dann ist es gar nicht schlimm, wenn das ein 24-jähriger Student, der in der Freizeit irgendwie lieber zockt, dass der das nicht auch cool findet, sondern dass der das vielleicht sogar aktiv scheiße findet. Das ist vollkommen okay. Und wir schauen.
Oder es gar nicht mitbekommen hat, ne?
Oder es gar nicht mitbekommen hat. In allermeisten Fällen würde ich sogar sagen, stimmt das. Also ich glaube, in den meisten Fällen bekommt man es gar nicht mit. Und wir merken dann, oder wann man es mitbekommt, ist, wenn unsere Formate sich untereinander, und so ist natürlich dieser Netzwerkgedanke als Content-Netzwerk, den es bei Funk natürlich auch gibt, wenn wir uns gegenseitig auf unsere Formate hinweisen und dann bei einem Format wie der Puls Reportage oder der Puls Musikanalyse jemand sagt, hey, wir haben da noch was total Cooles anderes im Angebot, schaut doch mal rein bei unserem Partnerformat, bei den Kolleginnen vorn. Und dann sehen die das und denken sich so, ja, das ist doch total blöd, das ist doch gar nicht für mich gemacht. So, aber also andererseits erreicht man natürlich auch immer wieder Leute, die das schon interessiert, und wir schauen natürlich auch, dass es bestmöglich matcht, wenn wir da Empfehlungen aussprechen. Genau, aber das ist so der große Unterschied, würde ich sagen, dass wir heute uns genau anschauen und schon eher in die Nische gehen und uns ganz gezielt Angebote für die Bedürfnisse aus unserer Zielgruppe ausdenken müssen. So, und ich würde mal sagen, auch ne, den jungen Menschen, den gibt's nicht mehr so, und wir können deshalb, glaube ich, auch nicht mit einem Format alle erreichen. Wir können halt versuchen, ein Portfolio zu haben, das bestmöglichst viele Leute erreicht, aber auch da müssen wir auch, sag ich mal, strategisch auswählen, wer uns denn jetzt besonders wichtig ist. Ja. Oder für wen es vielleicht auch im öffentlich-rechtlichen Kontext nichts Vergleichbares gibt. Das ist natürlich auch was, auf das wir immer besonders schauen.
Du hast gerade schon gesagt, in Nische, ne? Also die Bewegung wäre vom Massenmedium in die massenhafte Nische. Und dann hatten wir gerade kurz darüber gesprochen, dass wahrscheinlich, du hast gesagt, der Student findet es vielleicht scheiße, der lieber zockt, aber wahrscheinlich kriegt das eigentlich gar nicht mit. Und da kommt ja die nächste Herausforderung, ne? Diese ganzen Accounts, die wir jetzt haben, Instagram, TikTok, Snapchat, wo auch immer, YouTube, dann die Formate. Es gibt einfach so wahnsinnig viel. Ich merke es selbst, wir haben ja irgendwie um die 30 Influencer jetzt oder Partnernetzwerke. Ich muss immer jede Woche einen Bericht schreiben, mit wem wir was machen und so. Und dann schreibe ich immer, diese Woche treffen wir uns mit Ad so und so, mit Ad so und so und mit Ad so und so. Und dann denke ich mir, ja, okay, könnt ihr jetzt nachgucken oder nicht. Aber das heißt ja nicht mehr, dass du das kennst. Das ist nicht mehr so wie früher, oh, hast du auch die Knopf-Hoff-Show geschaut oder so, ja? Keine Ahnung, was wir halt im Fernsehen geschaut haben, die paar Sendungen. Wie geht ihr mit dieser Herausforderung um, dass dieses, was jetzt so massenhaft da ist, was wir massenhaft für die Nische produzieren müssen und uns auch orientieren an den Bedürfnissen, nur wie kriegen die Leute das mit? Also wie behandelt ihr diesen Distributionsfaktor? Einen hattest du gerade schon angesprochen. Ihr seid, deswegen heißt ihr wahrscheinlich jetzt auch Netzwerk, und deswegen ist das Netzwerk auch so wichtig, das Verweisen. Also darüber kommt schon unheimlich Strecke. Dadurch kommt Reichweite durch das Netzwerk. Aber wie geht ihr sonst mit der Distribution um?
Ja, das Netzwerk, also genau, das Netzwerk hat natürlich den Charakter, dass es sich unterstützt. Das ist einmal durch Reichweite. Das ist schön, wenn das funktioniert. Das funktioniert, glaube ich, jetzt von Puls heraus alleine gar nicht so leicht, weil wenn wir ein Angebot haben wie Schacht und Wasabi, das sich an jetzt die, würde ich mal sagen, breite Nische der Deutschrap-Fans, da gibt's ja schon ziemlich viele in Deutschland richtet, dann haben wir da noch die Puls-Musikanalyse, die auch interessieren könnte, und hin und wieder mal in anderen Formaten vielleicht Themen, die jetzt genau auf dieses eine Bedürfnis eingeht oder dieses eine Interessensgebiet, aber dann auch gar nicht viel mehr. Und da müssen wir, glaube ich, schauen, was noch andere befreundete Netzwerke oder Formate liefern können, leisten können, in der ARD, im Öffentlich-Rechtlichen, vielleicht auch bei Funk, die von sich aus ja schon mal ein größeres Netzwerk haben mit um die 80 Formate. Das Reichweite ist aber nicht nur das eine. Also im Netzwerk unterstützt man sich auch total, was die Arbeitsweisen angeht, aber vor allem, was auch viel so Wissenstransfer angeht, also dieses Wissen über das Erreichen bestimmter Zielgruppen auf den Plattformen, also dieses Plattformwissen, das ist total wichtig, ne, dass man sich einfach über Hacks austauscht, jetzt was YouTube angeht oder was Instagram angeht oder auf Spotify, dass wir uns in der Produktion unterstützen können oder auch Kapazitäten teilen, was Grafik oder die angesprochenen Entwickler und Entwicklerinnen angeht, also die Formate verbessern oder auch vielleicht neue Formate entwickeln. Also so kann man sich im Netzwerk natürlich unterstützen. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist aber, dass man diesen Punkt Reichweite verdient man sich, und die kommt nicht in seltensten Fällen von selber, dass man den von Anfang an mit in dem Format mit anlegt. Also das ist so ein Umdenken eigentlich, was gerade uns als Journalisten, jetzt also sag ich mal uns, weil ich weiß, dass du auch an der Journalistenschule warst und bei mir in der Redaktion auch die allermeisten doch einen journalistischen Background haben, aber also bei weitem nicht alle. Das fällt, glaube ich, denen, die so auf Inhalte fokussiert sind und auf die Erstellung von Inhalten, denen fällt es schwerer. Also vielleicht zunehmend auch nicht mehr, weil wir es schon lernen, das immer besser lernen, auch auf die Distribution zu setzen. Aber wir sind so darauf fokussiert, den Inhalt noch mal ein bisschen besser zu machen, dass wir oft vergessen, dass eigentlich die Verbreitung auch mittlerweile das Verkaufen bis zu einem gewissen Teil auch einfach unser Arbeitsgebiet mittlerweile ist. Das ist so, also das muss man eigentlich in den Formaten selber anlegen, in den Produkten anlegen, dass da dann eben passend zur Zielgruppe und zum Inhalt auf Mechanismen gesetzt wird oder zumindest immer regelmäßig daran gearbeitet wird, dass das Format seine Reichweite findet, seine Zielgruppe findet. Genau. Und natürlich hängt es auch damit zusammen, dass man sich jetzt nicht die allerkleinste Zielgruppe aussucht, wenn man was entwickelt, sondern das sollte schon eine relevante Zielgruppe sein, die auch eine gewisse Bedeutung hat. So. Ja.
Also ich habe so das Gefühl, wir müssen immer ein bisschen mehr zu Marketing-Experten werden. Also so kommt es mir vor. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Also jetzt aus der journalistischen Sicht, weil ein guter Text findet nicht mehr automatisch, ein gutes Produkt findet nicht mehr automatisch seine Zuhörerinnen, seine Zuschauerinnen. Was für Skills brauchst du? Was meinst du, statt die journalistischen, die wir auch brauchen für das Produkt an sich, aber was für einen Blick musst du haben?
Also ich weiß gar nicht, das ist so, ich weiß gar nicht, jetzt habe ich es auch gesagt, die journalistische Ausbildung, in der ist es vielleicht noch nicht so drin. Ich weiß gar nicht, ob es deshalb unbedingt Leute braucht, die keine Journalisten mehr sind, sondern ich finde, das ist eigentlich mittlerweile Teil der journalistischen Arbeit, genau das rauszuarbeiten, so wie kann mein Format jetzt für Reichweite sorgen, weil für Marketing, also jetzt mal reines Marketing, Online-Marketing auf unsere Produkte oder sowas, da haben wir immer noch Bedarf und das ist auch nicht die Aufgabe der Journalisten, der Redakteurinnen, der Autorinnen und sowas, der Hosts, genau das zu können. So, ne? Wie buche ich jetzt die perfekte Werbung, damit von TikTok irgendwie auch Leute auf meinen Podcast aufmerksam werden oder sowas. Das ist absolut legitim, dass es dafür weiter Expertinnen und Experten gibt. So, ich brauche aber quasi Journalisten auf der einen Seite, die verstanden haben, dass es ihre Aufgabe auch ist, für die Reichweite mitzusorgen. Und dann müssen die das auf ihr Produkt anwenden. Und da kann man halt einfach, also da gibt es natürlich verschiedene Strategien und Playbooks, an denen man sich orientieren kann und so, aber die müssen das eigentlich übertragen auf ihr Format. Und dann können sie halt feststellen, ist es jetzt in dem Fall das Allerwichtigste, dass wir in der Formatentwicklung schon auf einen Host setzen oder eine Host, die ganz viel Reichweite und Glaubwürdigkeit in dieser speziellen Zielgruppe mitbringt, haben wir damit schon super viel gewonnen. Oder müssen wir hergehen und jetzt bei einem Format wie der Puls-Reportage oder sowas, die jede Woche ein komplett neues Thema hat, wo die Herangehensweise immer wieder die gleiche ist, aber die Themenwelt ja eine ganz andere ist. Es kann einmal um Sportwetten gehen und einmal um Eisbaden und um sein Immunsystem so. Das hat ja erstmal nichts miteinander zu tun, also beziehungsweise die Zielgruppen, aber die Herangehensweise ist immer dieselbe. Aber müssen wir da vielleicht noch das Thema jede Woche in einer bestimmten Interessensgruppe platzieren? Müssen wir das quasi seeden auf eine Art und Weise? Oder könnte es sein, dass halt jemand...
Sag doch mal bitte das Wort seeden.
Social seeding, genau. Erklär mal.
Begriff.
Also hat natürlich total viele verschiedene Ebenen, aber unter anderem geht es darum, quasi relevante Zielgruppen darauf aufmerksam zu machen, dass man jetzt ihr Thema gerade bei uns im Format behandelt hat. Könnte zum Beispiel darüber sein, dass wir ein eher aktivistisches Thema machen, wo es um die Rettung des Ehrenamtes geht und dann verteilt man das noch, weiß jemand, kennt sich aus und verteilt es in den 500 Facebook-Gruppen, die es zum Thema Freiwillige Feuerwehr noch gibt, bei denen das auch gerade ein Thema ist. Also es geht darum, dass man da auch schon die Zielgruppe natürlich versteht und auch reinhört, was ist ein Bedürfnis da. Das kann dann bei der Themenwahl schon total wichtig sein. Aber es geht darum, auch in der Verbreitung dann drauf zu setzen, dass es auch möglicherweise quasi noch andere Akteure gibt, die von selber ein Interesse an dem Thema haben und das weiterverbreiten können. Wobei man schon aufpassen muss, dass man das nicht, also ne, dass man da nicht andere einspannt, die Arbeit zu machen, die man selber nicht schafft. So. Also das braucht schon auch Fingerspitzengefühl. Und eine andere Möglichkeit könnte natürlich sein, dass man, und deshalb meine ich, ist es so wichtig, dass das im Team auch also auf allen Ebenen mitgedacht wird, auch wenn man quasi noch Expertinnen dazu haben kann, die sich da vielleicht die Strategien ausdenkt. Aber es könnte ja auch eine Strategie sein, bei einem Film oder bei einem Podcast noch Expertinnen mit einzubinden, die in der Zielgruppe, die man erreichen will, selber eine große Reichweite haben und oder halt auch selber gerne darüber berichten, wo sie jetzt gerade wieder mit dabei waren und dann auch wieder für eine Verbreitung sorgen des Inhalts, den man da erstellt hat.
Genau, das Zentrale, ich fasse mal kurz zusammen, was du jetzt immer wiederholt hast, ist, dass ihr von der Zielgruppe die ganze Zeit ausdenkt, ne? Wo sind die Leute? Wem vertrauen die Leute? Und du hattest gerade gesagt, ah, cool, es ist, wenn wir für ein Produkt schon jemanden haben, Host vielleicht, der Reichweite hat, und du hattest gesagt, Glaubwürdigkeit. Und das finde ich ein ganz schönes Thema. Das war nämlich so ein bisschen auch das, worauf ich vorhin hinaus wollte mit meiner Marketingfrage. Da steckt ja das Wort Marke drin. Und Marke ist eine Marke, du erkennst etwas, wenn du weißt, ah, das ist das, dann ne, und möglicherweise am besten ist ja dann noch, wenn du der Sache glaubst, wenn du ihr vertraust. Also das Stichwort Vertrauen. Wie arbeitet ihr daran? Also weil ihr könnt ja jetzt, genau, merkt ihr diese Frage, meine schönen Doppelfragen, nicht davon ausgehen, mehr die Leute das wissen, dass das vom Bayerischen Rundfunk kommt, wenn das auf YouTube läuft oder wenn das auf Instagram läuft. Vielleicht steht es irgendwo im Impressum drin oder versteckt in dem Link oder in der Kanalinfo bei YouTube. Aber dieses Vertrauen haben wir nicht automatisch. Also die Leute sehen nicht, ne? Also bei uns ist nicht überall jetzt als Kirche ein Kreuz drauf und dann sehen die, ah, die Kirche, den vertrauen wir. Davon mal abgesehen, dass wir da eh ein Thema haben, ne? Dass hart ist, diese Marke irgendwie vertrauensvoll zu behalten und zu gestalten. So, genau. Aber wie arbeitet ihr an diesem Vertrauen?
Genau, hast du schon gesagt, Doppelfrage. Also auf was gehe ich jetzt zuerst ein? Ich bleibe mal vielleicht dabei bei dem erstmal, wie werden wir dahinter erkennbar, hinter dem, was wir haben, und dann gehe ich aufs Vertrauen ein. Ich könnte mir vorstellen, ohne mich genau auszukennen, was ihr macht und was die Kirche da tut, aber dass wir in gewisser Hinsicht vor ähnlichen Herausforderungen stehen, nämlich die Öffentlich-Rechtlichen, die ARD, auch der Bayerische Rundfunk, hatten oder haben vielleicht nicht in allen Teilen der Zielgruppe und gerade unter jungen Leuten auch nicht unbedingt das beste Image. Und deshalb ist es schon eine Idee, gerade Leute, die nicht sagen, ach cool, Bayerischer Rundfunk, da denke ich sofort dran, dass es mich auch als 17-Jährige irgendwie abholen und interessieren könnte. Ich habe da schon es gibt schon Vertrauensvorsprung, sondern ganz oft ist es eher sogar das Gegenteil, dass er sagt, ah, das ist doch, ne, ich kenne es, meine Oma schaut vielleicht das Fernsehprogramm, aber das ist doch, da ist doch nichts für mich dabei. Vorurteil, es stimmt natürlich nicht, weil auch wir super gute junge Formate beim Bayerischen Rundfunk haben, aber deshalb stellen wir eigentlich die Marken in den Vordergrund, also die Formate an sich, die müssen erst noch für sich drum kämpfen, diese Aufmerksamkeit zu kriegen. Und dann ist es natürlich die große Herausforderung, dass wir schon als Absender dahinter erkennbar werden, weil was wir wollen ist natürlich auch, dass Leute verstehen so, das ist jetzt bezahlt von der Allgemeinheit, das funktioniert durch dieses Solidarmodell, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, dass es dieses spezielle Angebot gibt und dass es vielleicht auch in einer gewissen Art anders ist als das, was es sonst am Markt geben würde. Also, dass wir Unterhaltung machen, aber halt Unterhaltung mit einem Anspruch, mit Werten, mit einer bestimmten Haltung dahinter. Keine Ahnung, sei es, dass wir bestimmte Dinge einfach nicht machen oder dass wir durch Unterhaltung noch ein gleichberechtigtes Weltbild, ein feministisches Weltbild oder sowas transportieren. Und zwar auf eine ganz unterschwellige, ne, sehr unterhaltsame Art und Weise. Und da ist unsere Herausforderung natürlich in der digitalen Welt dann genau diesen Absender dahinter erkennbar zu machen. Und jetzt vielleicht die kleinere, konkretere Frage, wie bauen wir Vertrauen auf? Also ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass wir in dem, wie wir es tun, auf Augenhöhe interagieren und zwar und eben wirklich interagieren, dass bei uns Community Management ähnlich wie die Distribution, aber ich würde sogar sagen noch mehr, auch schon gelernt noch mehr, Teil der einzelnen Produkte ist, dass es quasi, dass es ein Dialog ist, also dass die Arbeit bei uns in einem Format, das regelmäßig Videos erstellt, wie die Frage oder die Pulsmusikanalyse, die jede Woche sich einen Musiktrend auf YouTube nehmen und den quasi analysieren, wo kommt der her, was bedeutet das eigentlich, dass ein ganz wichtiger Teil nicht nur dieses Erstellen der Videos ist, sondern auch die Interaktion darüber hinaus, also der Dialog über die Inhalte, was die Community interessiert, darauf eingehen, welche Kritik die haben. Ganz oft fallen denen total kleine Details auf, die man aber super ernst nehmen muss. Oder auch es fallen mal größere Sachen auf, die uns durchgerutscht sind oder wo wir vielleicht, ne, im blödesten Fall sogar wirklich falsch lagen, dass man das dann auf eine sehr ehrliche Art und Weise aufarbeitet, zusammen mit der Community und dann wächst daraus im besten Fall sowas wie Vertrauen. Also das haben wir jetzt also schon öfter hingekriegt, dass da wirklich so eigenständige Communities raus sich entwickelt haben, die sehr vertrauensvoll miteinander umgehen. Also das ist schon richtig stark.
Also du beim PULS hast jetzt den Auftrag, ihr habt den Auftrag, junge Menschen zu erreichen. Und ich bin auch sowas wie eine Berufsjugendliche bei JIT. Wir haben auch den Auftrag, eigentlich junge Menschen zu erreichen. Wir haben das zumindest auch auf unserer Website stehen. Die Idee war, dass in Social Media die jungen Leute sind. Jetzt ist es aber doch so, dass da nicht nur die jungen Leute sind. Und jetzt haben die Öffentlich-Rechtlichen so damit angefangen, wir als Kirche haben damit angefangen zu sagen, ne, wir machen jetzt mal Social Media für die jungen Leute. Und dann kommt aber so jemand irgendwie, kommen mal Leute und sagen, ja, ich bin ja jetzt 59, ist das jetzt, darf ich jetzt nicht hier bei euch mitmachen? Darf ich nicht angucken? Nein, natürlich dürfen sie schon. Also meine Frage ist jetzt, seid ihr der Sandkasten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit Funk und PULS? Ich glaube, dass das, was wir da machen, spielen und ausprobieren so ein bisschen, dass das ja wahrscheinlich eher, würde ich sagen, mal die Zukunft ist der Medien überhaupt. Diese Arbeit, sich an den Nutzern zu orientieren, an den Bedürfnissen der Nutzer, dass das wahrscheinlich auf alle irgendwie letztlich überschwappen wird und die Mediatheken da auch schon ja einen ersten Schritt gemacht haben hin.
Voll. Also ich sehe es gar nicht so, dass wir das nur als der Sandkasten machen und letztlich, also wenn man das als Bild dafür nimmt, dass man da viele Dinge ausprobiert, die später irgendwer anderes dann mal in echt nachbaut oder sowas, sondern also eine unserer Aufgaben ist es, voranzugehen und sich auf neue Dinge einzulassen und vielleicht auch damit zu scheitern, weil es eben nicht funktioniert. Also mit irgendwelchen Apps, die sich nicht durchsetzen oder auch kompletten Medienformen oder so, die sich nicht durchsetzen. Ich glaube schon, dass wir auf eine Art schon auch was ganz Ernsthaftes jetzt schon machen, was nicht Sandkastencharakter hat, sondern wir sind jetzt schon mit Formaten, die wir haben, total etabliert und leisten richtig einmal wichtige inhaltliche Arbeit, aber also natürlich zeigen wir auch so, dass also mit dem, was Funk macht, was sich ja innerhalb von 5 Jahren einfach als Marke schon etabliert hat und also auch nicht mit allen Formaten, aber mit sehr vielen irgendwie sehr, sehr gut in der Zielgruppe etabliert hat und durchgesetzt hat, aber auch mit dem, was wir bei PULS machen, mit großen Formaten, die wir haben, die total etabliert sind, die Preise gewinnen, die aber auch vor allem in der Zielgruppe ankommen und da total wichtige Arbeit machen. Also zeigen wir schon, finde ich, dass das nicht nur so ein so ein Spielen ist, was dann andere irgendwie übernehmen könnten, sondern ich finde schon, dass wir jetzt schon zeigen, so hey, auch ne, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat auch was für dich zu bieten, auch wenn du irgendwie 17 bist und dir Gedanken machst über deine sexuelle Orientierung oder sowas, dann haben auch wir was für dich, nämlich einen queeren Podcast. So, hätte ich gar nicht gedacht, aber wie cool ist, dass es sowas eigentlich gibt. So, genau, also von daher, das ist das eine. Und dann würde ich auch sagen, ich würde auch gar nicht mal sagen, dass wir jetzt da so weit allen voraus sind. Das war vielleicht mal so, aber ich sehe das jetzt schon, dass es auch in anderen Redaktionen, nicht in allen, aber zum Teil sehr professionell an so Themen wie Social Media oder digitale Entwicklung oder sowas rangegangen wird. Wenn ich bei uns jetzt die unsere Nachrichteneinheit, also BR24 anschaue oder sowas, oder du dir anschaust, was die Tagesschau macht, so ne, wie die auf TikTok unterwegs sind oder sowas, das siehst du einfach schon, dass es total ernst genommen wird und auch verstanden wurde, so wie wichtig das ist. Immer mit dem Gedanken dahinter, und da sind wir natürlich dann doch nochmal ein bisschen anders als vielleicht etabliertere Redaktionen, die auch andere Verbreitungswege haben. Bei uns ist es halt so, unser Radioangebot ist auch nur ein Digitalangebot, sage ich nur in Anführungszeichen, da ist halt einfach die Verbreitung eingeschränkter. Wir sind darauf angewiesen, dass wir dort stattfinden, wo die junge Zielgruppe auch ist, und die ist halt mal hauptsächlich auf Social Media. Und meine Überzeugung ist, wenn wir nicht dahin gehen, wo die sind, dann werden wir auch irrelevant. Also wir können nicht darauf warten, dass wir die auf unsere eigenen Plattformen kriegen. Deshalb ist also unsere Webseite, die ist halt einfach nicht so wichtig. Ich fände es natürlich cooler, wenn ich mehr Leute da hätte, wo ich auch die Medienumgebung und ne, die technische Umgebung steuern kann und nicht darauf angewiesen bin, dass YouTube irgendwie meinen Inhalt als ab 18 flaggt oder sowas. Ja, ne, ich würde das gerne selber bestimmen, weil ich habe es ja vorher schon mit unserem Jugendmedienschutz besprochen oder sowas und das ist unproblematisch für 14-Jährige. Aber YouTube sieht es halt anders. Nur müssen wir halt echt uns daran an der Realität orientieren und wenn die jungen Leute halt woanders sind, dann müssen wir auch dahin gehen, um einfach relevant zu bleiben. Aber da sehe ich schon auch andere, die da vorangehen und dann halt auch mit anderen Zielen irgendwie zeigen, dass es die Marke gibt und dann auch noch im Fernsehen ein total wichtiges Standbein haben oder Leute aufmerksam machen drauf, dass es vielleicht auch in der ARD-Mediathek eine total tolle Doku gibt oder sowas. Das ist so die Range, glaube ich, die es da gibt.
Wie wird das diskutiert mit diesen Plattformen? Also wir telefonieren hier heute an dem Tag, an dem Elon Musk Twitter gekauft hat für 44 Milliarden Dollar. So, wie diskutiert ihr darüber? Eigene Plattformen, Fremdplattformen, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet. Also du sagst, wir müssen eingehen, ist auch klar, sagen wir auch. Ne? Aber das Thema Datenschutz und die eigenen Plattformen ist trotzdem immer wieder da, taucht immer wieder auf.
Ja, das ist ein Spannungsverhältnis und das bleibt es auch. Also das, da könnte man jetzt anfangen bei den Problemen, die das mit sich bringt, wenn sich der Algorithmus ändert, wenn irgendwie Beschreibungstexte eingeführt werden, wenn sich Richtlinien für Creatorinnen ändern oder sowas. Oder genau wie du sagst, wenn sowas ganz Großes ist, dass halt jemand eine Plattform kauft und sich dann damit auch die Spielregeln letztlich da wieder ändern. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir erstmal finanziell unabhängig aufgrund des Solidaritätsmodells natürlich irgendwie da trotzdem sein können und Inhalte anbieten. Und ich finde schon auch, dass es total sinnvoll ist, dass wir uns Gedanken drüber machen, wie wir Leute auf unsere eigenen Plattformen kriegen. Also deshalb setzen wir in der ARD ja auch einen großen Fokus dann auf die Audiothek oder auch auf die Mediathek. Wenn wir uns halt jetzt in dem Fall die wirklich junge Zielgruppe anschauen, unter 30, unter 25, dann spielen die da diese Plattformen, die eigenen Plattformen halt da eine sehr geringe Rolle. Und dann stellt sich die Frage, will man deshalb gar nichts für die Leute anbieten? Also na, Henne-Ei-Problem, wo fängt man an? Überzeugt man die erstmal von den Inhalten oder von den eigenen Plattformen? Und wenn ich mir die technischen Möglichkeiten anschaue, dann ist es halt einfach so, dass es da sehr schwierig ist, mit der Entwicklung auf TikTok, auf YouTube oder so einfach als technische Plattform mitzuhalten. Aber deshalb müssen wir das, glaube ich, immer wieder verhandeln, so unter welchen Bedingungen sind wir da und uns quasi das auch dann gezielt für Themen entscheiden, die vielleicht von vornherein von der Plattform her eingeschränkt werden. Also wenn wir zum Beispiel mit einem Aufklärungsformat auf TikTok unterwegs sind, dann weiß ich, dass das nicht, also einfach aufgrund dessen, dass die Plattform Inhalte, die möglicherweise irgendwie Sexualität enthalten könnten, dass sie die runterranken, dann kann es mir aber trotzdem wichtig sein, dass ich mit einem Aufklärungsinhalt eben genau für die Zielgruppe da hingehe, um eben da auch präsent zu sein und genau den Teil der Arbeit genau auch da zu leisten. So, das ist einfach eine Sache, die man immer wieder ausdiskutieren muss.
Das ist was ihr gerade macht, also nicht den Aufklärungskanal auf TikTok, aber ihr entwickelt gerade einen Kanal für jüngere Leute auf TikTok, ne? Das ist gerade euer neues Produkt, oder?
Also wir haben vor kurzem einen auf TikTok an Start gebracht, auf Null heißt der, genau. Der läuft.
Worum geht's?
Den kann man sich schon anschauen. Das ist so, geht darum, Gesellschaftspolitik verständlich zu machen und vor allem auch einen identitätsbildenden Kanal zu schaffen für eine junge, eher bildungsferne Zielgruppe. So, das ist natürlich auch was, wo wir gemerkt haben, auch als Puls, die erreichen wir vergleichsweise schwieriger, schlechter und da haben wir jetzt mit auf Null, finde ich, ein ganz gutes Angebot gemacht, wie wir genau die erreichen können.
Also da werden eine neue Herausforderung rausgesucht.
Genau, ja. Also das ist natürlich was, das überlegen wir uns, wenn wir auf unser Portfolio schauen, aber auch in Absprache natürlich mit dem Bayerischen Rundfunk, so wo gibt's Zielgruppen, mit der Medienforschung des Bayerischen Rundfunks, wo gibt's Zielgruppen, die wir als BR einfach noch vergleichsweise schlecht erreichen, so wo lohnt es sich quasi nochmal mehr zu investieren. Im Gleichen müsste man auch sagen, ne, wo gibt es vielleicht Zielgruppen, die überversorgt sind? Also so, wenn man sich die Fernsehlandschaft anschaut oder so, da gibt es dann auch einfach sehr viele, weiß ich nicht, Koch- oder Gärtner-Sendungen oder sowas. Braucht es die alle? Gibt es vielleicht nicht irgendwie auch Leute, die man vergleichsweise schlecht erreicht? Also zum Beispiel Leute mit einem interkulturellen Hintergrund oder sowas. Also da haben wir vergleichsweise weniger Angebote und müssen wir, glaube ich, dann noch ausbauen.
So, jetzt habe ich noch zwei Fragen für dich. Du hast sie schon mal gehört, ne? Die erste ist, was ist der Hashtag digitale Kirche? Was denkst du, was das sein könnte?
Ich habe sie schon mal gehört, das stimmt. Ich bin aber nicht, ich bin nicht wirklich schlau und ich habe auch nie nachgeschaut. Der Hashtag digitale Kirche, also ich glaube, es ist der Versuch, sowas wie die Institution Kirche in dieses Jahrhundert oder Jahrtausend zu bringen, und quasi alle möglichen Digitalangebote so zu bündeln, zu vertagen. Ja. Ich glaube nicht, dass es sowas enger gefasstes ist wie digitaler Gottesdienst oder sowas.
Und äquivalent wäre dann Hashtag digitaler öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Nehmen
Ja, vielleicht, ja. Wobei, ja.
Das ist dann Puls und Funk.
Ja.
Hashtag Funk.
Und natürlich noch viele andere auch. Also ich möchte es da gar nicht so eng führen. Ja.
Die zweite Frage, die ich immer allen stelle, ist, wenn du eine Bühne hättest, auf der du sprechen könntest, vor einem Publikum, das du dir aussuchst, worüber würdest du sprechen und vor wem?
Ah, das ist so schwierig. Ich glaube, ich fände es sehr sinnvoll, allen Leuten klarzumachen, wie einschneidend und dramatisch die derzeitigen Klimaveränderungen sind und dass wir doch da alle demnächst mal möglichst viel tun müssten, abseits von irgendwelchen Ideologien oder tagesaktuellen Befindlichkeiten. Ja, das ist mir schon so ein Anliegen, wenn man das irgendwie mal auf die lange Zeit zieht. Also auch, ne, auch in der Arbeit, die wir tun. Wir haben ein Format, das sich mit Nachhaltigkeit und letztlich Klimawandel, Klimaveränderungen, Klimakrise beschäftigt. Und das ist gar nicht so leicht, da was zu machen, was irgendwie konstant auf Gegenliebe stößt. Also was ganz viele Leute einfach interessiert, obwohl ich glaube, dass es so ein wichtiges Thema ist.
Woran liegt das? Was meinst du? Du sagst, es stößt nicht so auf Gegenliebe. Das hört sich schon fast an, als würdet ihr Gegenwind bekommen.
Nee, gar nicht. Also überhaupt nicht aktive Ablehnung oder sowas, aber ich meinte so, dass man wirklich sagt, ja, ich erkenne das als ein ganz wichtiges Thema, mit dem ich mich identifiziere und wo ich auch super viele Informationen haben will, regelmäßig Tipps bekommen will, mich ständig und immer wieder damit beschäftigen will, mich austauschen will, drüber reden, was wir machen können und was nicht und so. Und das meine ich einfach mit der Gegenliebe so. Wenn man eine Abfrage macht, würden wahrscheinlich total viele Leute sagen, so, wenn man sie direkt darauf anspricht, so, ja, erkenne ich, ich war, ja, ich habe das schon, das ist schon ein wichtiges Thema, so, passt schon so. Und dann, wenn man fragt, ja, kannst du dich, also, ne, beschäftigst du dich da mehr damit, würde dich dieses Angebot hier interessieren, dann merken wir einfach, dass es trotzdem halt abseits von einer, glaube ich, sehr, also mit so einer Kernzielgruppe, die das halt wirklich als ihr Thema definiert, sage ich mal, darüber hinaus breiter, dass ganz viele Leute sagen, ja, ich will da mehr drüber wissen und mich regelmäßiger damit auseinandersetzen. So, wenn ich
Ein
das
bisschen wie aufräumen, ne?
gar nicht so
Also
einfach.
weißt, dass du aufräumen solltest, aber hast irgendwie nicht so richtig Bock drauf.
Ja, also woran es liegt, das war jetzt ja, also da habe ich jetzt heruntergebrochen, sage ich mal, auf uns und unser Format oder unsere Arbeit. Ich glaube, woran das liegt, ist einfach, gibt es ja schon viele, sehr viele intelligente Auseinandersetzungen damit. Und was ich immer für recht glaubwürdig halte, ist einfach, dass es so ein großes, allumfassendes, schwierig abzusehendes Thema ist, dass man da super leicht dran verzweifelt, dass man es ja auch schon auf einer wissenschaftlichen Ebene dem gar nicht das gar nicht fassen kann so. Und genau, ich finde da immer recht hilfreich, zum Beispiel, was jetzt in dem Erzählen der Affen in dem Buch von Samira El-Wazil und Friedemann Karik, es gibt ein Kapitel so, ne, was schief läuft in der Kommunikation rund um den Klimawandel so. Und da wird das Ganze, also der Klimawandel als Hyperobjekt beschrieben, das halt einfach so groß ist, dass es sich gar nicht auf sein eigenes Leben irgendwo und die Auswirkungen darunter brechen lässt. Und dass es deshalb allein schon so schwierig ist, das zu fassen und dann halt auch das richtig zu verstehen und dann da auch richtig zu kommunizieren.
Sag nochmal, jetzt haben wir noch eine dritte Frage, die ich jetzt ab jetzt jedem stellen werde. Buchtipp ist nämlich
Erzählende Affen.
Erzählen der Affen von?
Genau. Samira El-Wasil und Friedemann Karik.
Super, danke schön. Florian, vielen Dank, dass du da warst. Sehr schön, danke schön für die tiefen Einblicke in euer Jugend-Content-Netzwerk PULS. Und ich wünsche euch ganz viel Glück für all eure Formate, für alles, was ihr macht beim Weiterentwickeln. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielleicht nicht nochmal nachhören wollt oder lieber nachlesen, wir bieten ab demnächst einen Newsletter an, und zwar gezeichnet. Den könnt ihr dann, wenn ihr euch anmeldet, bei yeet.de abonnieren, und dann kriegt ihr was Hübsches Gemaltes mit den wichtigsten Dingen, die Florian gesagt hat. So, Dankeschön und bis bald.
Danke, dass ich da sein durfte.
Ich bin der Kai vom Mediendienst der Evangelischen Jugend Bramsche und damit sehr gerne Teil des Yeet-Netzwerkes. Und mein Folgehype ist der liebe YouTuber Marius Milinski. Der ist auch Filmemacher, kommt aus Köln und vloggt aus seinem Berufsalltag. Die machen ganz viel Comedy-Produktion, auch für die Heute-Show. Und der nimmt viele Zuschauer und damit auch mich immer gerne mit hinter die Kulissen und zeigt, wie er so mit der Kamera umgeht, und sind immer wieder ein paar tolle Inputs dabei.